Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der HSH Nordbank AG. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Wir übergeben nun an Herrn Günter Fehmers, den Moderator dieser Konferenz.
Ja, vielen Dank. Und von mir herzlich willkommen zur heutigen Konferenz. Ich hoffe, Sie hatten alle Zeit, heute Morgen die Unterlagen auf unserer Website anzuschauen oder runterzuladen. Dort liegen seit 11 Uhr die Präsentation, durch die wir gleich gehen werden, der Halbjahresbericht und die entsprechende Pressemitteilung. Wie gewohnt wird unser Finanzvorstand Stefan Hermisch jetzt durch die Zahlen führen und anschließend haben wir dann Zeit, in einer Q&A-Session noch Ihre Fragen zu beantworten. Und damit übergebe ich an Herrn Hermisch.
Bitte. Vielen Dank, Herr Fehmers. Hallo zusammen. Herr Fehmers hat gesagt, Sie haben alle eine Präsentation vor sich. Dann beziehe ich mich auf diese und freue mich, Ihnen anhand dieser Präsentation das Halbjahresergebnis zu vermitteln. Ich möchte jetzt hier nicht auf jede Folie eingehen, weil das sonst einfach auch zu viel Zeit in Anspruch nimmt und Zeit Ihnen dann auch wegnehmen würde, Fragen zu stellen, sodass ich jetzt einige Highlights hervorheben möchte und würde Sie bitten, alle mal auf die Seite 7 zu gehen, wo man die Kennzahlen im Überblick sozusagen nochmal auf einem Schlag sieht. Die Grundbotschaft ist, wir haben im ersten Halbjahr 2013 ein Ergebnis vor Steuern von 98 Millionen Euro erzielt und die Komposition dieser 98 Millionen Euro bedeuten, dass die Kernbank davon 131 Millionen Euro beigetragen hat und eben die RU, die Restrukturierungseinheit oder auch die Einheit, die zum Abbau gestellt ist, minus 33, sodass man das erkennen kann, wenn man den Blick auch in das Vorjahr wirft, dass sich hier eine Entwicklung zielkonform abbildet, dass die Kernbank aus einer in der Vergangenheit schwierigen Situation sich allmählich, aber sukzessive stabilisiert und positiv präsentiert und dass eine Abbaubank, wie soll man es anders erwarten, ein Ergebnis produziert, was eben nach wie vor eine Belastung ist für die Gesamtsituation. Bilanzsummenmäßig liegen wir zum Halbjahr bei 121 Milliarden Euro. Das sind minus 10 Milliarden Euro gegenüber dem Stand des vergangenen Jahresende. Die Restrukturierungseinheit hat immer noch ein Volumen, Segmentvermögen, Forderungen und Wertpapiere von 50 Milliarden Euro, was reduziert ist, auch gegenüber den historischen Ausgangsbasen reduziert ist, aber immer noch deutlich zu hoch ist. Die Zielflanken hierfür kennen Sie. Wir werden maximal im Jahr 2014 ein Restrukturierungseinheitssegmentvermögen oder Bilanzsumme haben von maximal 38 Milliarden Euro und es wird eher weniger sein als diese Zahl, die ich gerade genannt habe. Die Kapitalquote beläuft derzeit noch nach Basel II gerechnet, harte Kernkapitalquote bei 12%. Sie sehen in dem kleinen Sternchen dort, dass unten was mit dem Puffer steht. Der Puffer hat was zu tun mit unserem Mechanismus des Ausweises, dass ab einer gewissen Größenordnung wir einen Besserungsschein theoretisch zu bedienen haben. Rein physisch gesehen und reell verfügt die Bank über eine Kapitalausstattung von 16% zum Halbjahr 2013. Das Thema Kapital wird gleich von mir noch eingehend weiter besprochen. Die nächste Seite zeigt Ihnen eine Möglichkeit, so wie wir es zumindest sehen, wie man das Ergebnis bereinigen sollte, um zu verstehen, welchen Ergebnisbeitrag die Kernbank neben allen oder befreit von Bewertungs- und Einmaleffekten in der Lage ist zu produzieren. Was wir hier nicht bereinigt haben, das will ich Ihnen auch sagen, sind Risikoversorgung. Und die Risikoversorge im ersten Halbjahr ist nun alles andere als auf einem normalisierten Niveau. Sie ist extrem hoch durch die Belastung in der Schifffahrt. Das haben wir hier nicht bereinigt, sondern wir haben technische, IFRS-technische und sonstige Einmalthemen bereinigt. Und wenn Sie das von rechts nach links verfolgen, sehen Sie eigentlich nur eine Kategorie, die noch von großer Relevanz ist, zumindest jetzt zu diesem Halbjahreszeitpunkt. Das sind die IFRS-Bewertungseffekte bei den Basisswaps und bei der Bewertung eigener Verbindlichkeiten. Die sind eben, wie sie sind. Der Credit Spread der HSH Nordbank ist eingelaufen. Also besser geworden im Verlauf 2013. Das hat dann, Sie kennen ja die Mechanik, dazu geführt, dass wir Bewertungsverluste auf diesen Positionen haben. In Summe sind das hier 81 Millionen. Wenn man das bereinigt und dann trennt zwischen Kernbank und Restrukturierungseinheit, kommt heraus, dass die Kernbank 178 Millionen Euro ordentliches Ergebnis produziert hat. und die Restrukturierungseinheit um die Nulllinie sozusagen sich entwickelt. Für uns ist das deswegen wichtig, diese Botschaft, weil wir damit auch zeigen wollen und auch können, dass das Geschäftsmodell sukzessive greift und die Kernbank einen erheblichen Ergebnisbeitrag liefert. Die Kapitalquote sehen Sie bitte auf Seite 9 und auch die dahinterliegenden Risikoaktiva. Die Mechanik, die hier zum Ausdruck kommen soll, ist die folgende: durch die Wiederaufstockung der Garantie von 7 auf 10 Milliarden Euro, die wir zum 30.06. erfolgte, haben wir Ihnen auch angekündigt. Die ist dann auch erfolgt, hat dazu geführt, dass die sogenannten Risikogewichte dieser sogenannten Senior Tranche der Garantie gesunken sind. Und zwar auf einen sehr, sehr niedrigen Wert. Das hat dann in Folge bewirkt, dass die Risikoaktiva von 60 Milliarden Euro auf rund 38 Milliarden Euro drastisch gesunken sind, übrigens planmäßig gesunken sind. So haben wir uns das auch vorgestellt, weil das die Wirkung der Garantie eben ist. Sie sehen das hier, dass wir im Prinzip jetzt bei den RWAs unter dem Wert stehen, wo wir 2011 standen. Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis. Die Kapitalquoten auf der rechten Seite sehen Sie auch. Gesamtkapital und die alte Kernkapitaldefinition bewegen sich beide in extrem guter Verfassung mit 25% respektive 15,9% und selbst die harte Kernkapitalquote nach Basel II allerdings noch zu diesem Zeitpunkt liegt bei echten 16% im Ausweis bei 12. Die Seite 10 ist, glaube ich, für die Diskussion in diesem Kreis der Zuschauer und Zuhörer die wesentlichste Information dieses Halbjahresabschlusses. Denn wir machen uns natürlich in der spezifischen Situation einer Großbank in Europa, aber auch der einer HSV Nordbank, natürlich intensiv Gedanken darüber, was auf der regulatorischen Seite alles noch passieren wird in der Zukunft. Und zumindest das, was wir heute abgreifen können, was Basel-III-Effekte längerfristig angehen, also sämtliche Effekte auf der Zeitachse, was den Zähler und den Nenner angeht, haben wir hier versucht zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie links schauen, sehen Sie, wo wir jetzt stehen bei diesen 16% harte Kernkapitalquote nach Basel II. Dann werden wir zum Jahreswechsel oder Anfang des kommenden Jahres umschalten auf Basel III. Das sehen Sie in der Mitte, die Prognose zum Jahr 2013. Das heißt, wir werden nach Basel III ebenfalls eine sehr starke Kapitalquote haben. Das sind dann rund 12,5%, die wir nach Basel III aber zu den dann gültigen Regeln ausweisen, also diese berühmte Phased-in Basel III-Quote. Und die entscheidende Botschaft ist, wenn Sie dann nochmal einen weitergehen, auf die rechte Seite sehen Sie die gesamte Zeitachse bis zur Endfassung von Basel III, also für das Jahr 2019 fortfolgende, dass wir selbst nach den heute uns bekannten Effekten immer noch bei einer sehr stabilen, fully loaded Basel III-Zahl stehen, die gut bei 10% ist. Noch mit einem kleinen Puffer versehen, aber der ist dann wirklich verschwindend gering. Das ist für uns eine wichtige Botschaft, weil das auch für Sie eine Grundlage ist, die Kapitalkraft und die Stärke und die Resilience übrigens auch der HSV Nordbank, was Kapital angeht, besser einzuschätzen. Deswegen haben wir Ihnen das mal hier hingelegt. Zum Geschäftsmodell, zu der Entwicklung muss man hervorheben, dass das Neugeschäft natürlich wie für alle, aber auch für uns, vielleicht insbesondere für die HSV Nordbank, von großer Bedeutung ist, weil wir eben auch ein sehr großes Abbaupotenzial noch vor uns haben, was die Restrukturierungseinheit angeht. Sie sehen hier, dass wir eigentlich ganz gut vorangekommen sind im ersten Halbjahr. Wir haben ein Neugeschäft geschrieben, ein Final Take, wie wir es definieren, von 2,7 Milliarden Euro per Juni in der Aufteilung, wie Sie das hier erkennen können. Ich kann Ihnen auch gerne die Juli-Zahl nennen, weil wir die jetzt ganz frisch aus den Rechnern rausgekriegt haben. Im Juli, also einen Monat nach Halbjahresultimo, haben wir zusätzlich 1 Milliarde Euro Neugeschäft generieren können, sodass wir jetzt bei 3,7 Milliarden Euro stehen im Neugeschäftsvolumen des Jahres 2013 und damit auch über dem Vorjahr liegen. Und wir gehen auch davon aus, dass wir hier weiter uns recht ordentlich entwickeln können. Sie kennen aber auch die Hürden, die derzeit die Banken da zu überspringen haben. Derzeit ist das Unternehmenskreditwachstum in Deutschland relativ gering, weil es einfach den Unternehmen sehr gut geht und die Nachfrage nach Krediten derzeit nicht allzu hoch ist. Also insofern ist das Ergebnis aus meiner Sicht hier sogar recht positiv zu werden. Zu den G&V-Positionen im Einzelnen. Sie sehen eine gewisse Stabilität im Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss. Wir sind ein zinsabhängiges Geschäft, weil wir historisch aus dem Geschäftsmodell heraus eine asset-basierte ein Finanzierungshaus sind. Wir sind nicht so ganz stark, was Provisionsergebnisse angeht. Daran werden wir arbeiten, aber das geht eben auch nicht über Nacht. Wir haben aber die Botschaft hier zu vermitteln, dass wir trotz des Bilanzabbaus, der nun kräftig war und weiter vorangeht, den Zinsüberschuss haben halten können, weil wir auch bessere Margen haben im Geschäft und das sehr gut kompensieren können. Also die Botschaft ist auch, unsere Margensituation im Neugeschäft ist sehr auskömmlich und sehr gut und wir liegen in dem, was wir neu schreiben und was wir prolongieren, in Teilen deutlich über dem, was historisch sozusagen generiert wurde in der Bank. Das heißt, mit dem Neugeschäft verbessert sich auch der Margendurchsatz nach vorne, bei besseren Risikoprofilen im Übrigen. Was bei uns sich in diesem Jahr deutlich verbessert hat, sind die eher ergebnis- oder bewertungsabhängigen Ergebnisbestandteile. Die Hasan Ortmann ist kein Handelshaus, wir haben keinen ausgeprägten Handel, wir machen keinen Aktienhandel, all diese Dinge tun wir nicht, wir haben auch keinen Eigenhandel mehr, sondern wir haben viele Finanzinstrumente, die einfach bewertet werden müssen. Da sehen Sie auch den wesentlichen Swing gegenüber dem ersten Halbjahr 2012, wo es noch erhebliche Einschläge gab, insbesondere bei den berühmten Cross-Currency-Swaps. Das ist in diesem Jahr ausgeblieben. Und wenn Sie das Handelsergebnis und das Finanzanlagenergebnis zusammennehmen, hat sich hier auch niedergeschlagen, dass Positionen im Credit Investment Portfolio, so wie das bei anderen Banken auch der Fall war übrigens, also all die furchtbaren Portfolien aus der Finanzmarktkrise sich derzeit bester Gesundheit erfreuen. Das schlägt sich in diesen beiden Ergebniszeilen wesentlich nieder. Die Risikovorsorge auf der Seite 13 ist, glaube ich, ein wichtiger Chart. Hier reden wir schon über sehr hohe Risikovorsorgen. Die Netto-Risikovorsorge vor Sicherungswirkung ist 495 Millionen Euro. Eine Nebeninformation ist vielleicht durchaus wert, sie zu nennen. Die Brutto-Risikovorsorge, also vor Auflösungen, liegt bei über 800 Millionen Euro. Das muss man sehen. Das zeigt auch, dass die Bank konservativ bevorsorgt und auch in diesen schwierigen Jahren wie diesen Auflösungen aus früher gebildeten Risikovorsorgen auch vereinnahmen kann. Aber immerhin, die Netto-Risikovorsorge liegt bei 495 Millionen Euro. Diese 495 Millionen Euro, die Sie dort sehen, betreffen das Gesamtportfolio der Bank. Also auch den Teil, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist und den Teil, der eben durch die Garantie abgedeckt ist. Und der Teil, und deshalb zeigen wir Ihnen das, der von der Garantie abgedeckt ist, betrifft 396 Millionen Euro von diesen 495 und die Sicherungswirkung dieser 396 Millionen Euro, also die Sicherung dieser Position, erfolgt in Höhe von 270 Millionen Euro nach Abzug dieser berühmten Zusatzprämie. Das ist nun mal so, da können wir auch nichts dran tun, sodass ich in Summe die Risikovorsorge bei im Netto-Netto-Ausweis, lass es mich so sagen, sich bei nur minus 224 Millionen wiederfindet. Dahinter steht eine sehr hohe Bevorsorgung, insbesondere für die Schifffahrtsportfolien, die alleine 370 Millionen Euro Risikovorsorge vor Kompensation ausmachen von den 500 Millionen, die oben stehen. Auf der Seite 14 ist noch einmal der Zusammenhang gebracht zwischen der Garantiestruktur und den erwarteten Verlusten und den damit in Verbindung stehenden Aufwendungen, die wir zu zahlen haben für die Garantie. Das ist uns deswegen von Bedeutung, insbesondere Ihnen gegenüber als Investoren und Analysten, weil Sie schon verstehen sollen, dass die Last, die das Haus produziert hat für den Steuerzahler im Jahr 2009, also die Kapitalerhöhung von 3 Milliarden Euro, das ist das, was physisch der Steuerzahler sozusagen bereitgestellt hat über die Länder, was auch den Steuerzahlern sozusagen zur Last gelegt ist und den Länderhaushalten am Ende zur Last gelegt ist, diese 3 Milliarden Kapitalerhöhung und die bis 2025 zu erwartenden weiteren Verluste von 1,3 Milliarden Euro, die nicht neu sind, sondern hier nur nochmal wiederholt werden, dass diese beiden Eigenkapitalzuführungen zur Bank, soweit die Pläne es erlauben, komplett gedeckt werden durch Gebühren. Und wir haben heute schon, und das ist uns schon wert, dass Sie das wissen, einen Aufwandsbetrag von rund 3 Milliarden Euro schon durch die Hasan Nordbank ausgezahlt und bewertet. 2 Milliarden Euro sind ausgezahlt worden an den Fonds, der diese Eigenkapitalhilfen zur Verfügung stellt, und 1 Milliarde Euro ist aufwandstechnisch erfasst worden. Ich denke, dieser Zusammenhang ist wichtig, wenn man darüber bewertet und auch vergleicht. Es gibt ja manche auch, die Häuser vergleichen unter ihnen. Es gibt andere Häuser, die auch Beihilfe empfangen haben. Ich kenne keines, das 100% des Kapitals zurückzahlen muss. Die Aufwendungen auf Seite 15, also Verwaltungsaufwand, ist, ich glaube, das kann man kurz machen an der Stelle, in einer sehr ordentlichen Richtung unterwegs. Das entwickelt sich entlang auch der notwendigen Personalreduktionen und Sachaufwandsreduktionen. Unangenehme Themen, natürlich, aber notwendig. Wir müssen auch weiter an der Verdichtung des Hauses arbeiten. Da sind wir gut unterwegs, aber noch nicht am Ende. Aber in Summe ist der Verwaltungsaufwand prima. Personal und Sachaufwand sind unter Plan und unter Vorjahr. Und so sollte es auch sein. Zum Segmentergebnis, Seite 16 und 17, die Aufteilung noch einmal in Erinnerung zu rufen zwischen Kernbank und Restrukturierungseinheit. Fokus liegt hier auf der Kernbank in den folgenden Darstellungen, die sich trotz weiterer Themen sehr, sehr gut entwickelt hat. Und das sehen Sie auf der Seite 17 in einer sehr schönen Art und Weise, die unsere beiden großen Segmente aufteilt. Also links sehen Sie das Schifffahrtsprojekt- und Immobilienkundensegment und das zweite große Kundensegment ist das Corporate- und Market-Segment. Entschuldigung. Und dann gliedern wir diese beiden großen Segmente in die Kundenstrukturen auf und erkennen, dass wir in Immobilien und Energie und Infrastruktur ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet haben im ersten Halbjahr. Da sind wir auch ganz zufrieden mit. Das geht in die richtige Richtung mit rund 50 und 40 Millionen respektive. Dass wir aber in den Schifffahrtsbereichen, auch in der Kernbank, unter erheblichem Stress stehen, was Risikoversorger angeht. Und Sie sehen das, dass bei einem Ertrag von 191 Millionen Euro, der größte Ertragsbringer sozusagen der HSH Nordbank, eine Risikoversorge bilden, die 158 Millionen Euro groß ist. Das führt eben in Summe dazu, dass vor der Kompensation durch die Garantie das Schifffahrtsportfolio der Kernbank noch und erwartungsgemäß bei minus 24 Millionen Euro vor Steuern liegt. Zu Ihrem technischen Hinweis noch, die Spalte Sonstiges ist auf einer Ebene interessant. Da sehen Sie bei der Risikoversorge einen positiven Wert von 52 Millionen. Das ist eben bei uns diese komplizierte Ausweissituation der Garantie. Sie müssten eigentlich, oder Sie tun das dann wahrscheinlich auch, die 52 Millionen abziehen von den 158, dann haben Sie die Netto-Risikoversorgebelastung nach Kompensation im Schifffahrtsportfolio, weil mehr oder weniger all das derzeit, die Risikoversorge in der Schifffahrt hier stattfindet. Corporates and Markets, Firmen und Privatkunden entwickeln sich solide mit rund 60 Millionen Euro im Vorsteuerbereich und Capital Markets mit knapp 20 zeigt auch, dass die Bedeutung des Eigenhandels nicht mehr da ist in dem Haus und wir nur noch Dienstleistungsfunktion haben im Capital Markets, das aber sehr ordentlich tun und sehr gute Erfolge hier haben. Sodass ich auf die Seite 18 bitte komme, das hat, da steht was zum Funding, wo wir stehen. Wir sind da sehr gut unterwegs. Ich sollte vielleicht nicht vergessen zu sagen, dass wir unsere Kernbank und die Neugeschäftsvolumen komplett fristenkongruent locker durchrefinanzieren können. Das ist für uns ganz wichtig intern, aber vielleicht auch für Sie zu wissen. Und dass wir unsere Funding-Einwerbungen auf dem längerfristigen Bereich in diesem Jahr, genauso wie im letzten Jahr, sehr planmäßig sozusagen ablaufen lassen können. Insbesondere sind wir prima unterwegs bei dem Absatz von Senior Unsecured Wertpapieren, insbesondere die Verbundtreue der Sparkassen und auch zu weiteren Retailkunden ist etwas, auf was wir sehr stolz sind und wo wir auch sehr dankbar sind, dass das so ist. Wir sind im Pfandbriefbereich, haben wir auch einiges in diesem Jahr gemacht, da kommt noch was im zweiten Jahreshälfte. Und bei der asset-basierten Refinanzierung arbeiten wir auch an größeren Strukturen, wo wir die Schiffe auch nutzen als Refinanzierungsbasis. Ich erwarte auch, Ihnen da im Laufe des Oktobers vielleicht nochmal eine recht positive Botschaft vermitteln zu können. Zum letzten Thema dieser Präsentation oder vorletzten, das Thema Non-Performing Loans, eine ganz wichtige Sache, dass wir das hier straightforward ansprechen. Das ist natürlich in aller Munde und deckt sich nun auch oder geht ein in die Diskussion der anstehenden oder vorbereitenden Tätigkeiten der EZB, was die Bankenaufsichtsübernahme angeht. Ich brauche Ihnen das nicht sagen, die Stichwörter sind hier Balance Sheet Assessment und Asset Quality Review und andere Dinge, die derzeit laufen. Deshalb der Blick hier drauf, unsere Non-Performing Loans sind sehr hoch, 15,7 Milliarden Euro. Sie gliedern sich in die Restrukturierungseinheit von 11,8 und die Kernbank von nur 4. Wir müssen eins vielleicht sehen, wenn Sie das im Verhältnis zu den Volumina betrachten, nur zur Einordnung, dass die Bank hat ihre Bilanzvolumina in den letzten 2, 3 Jahren oder 4 Jahren gewaltig abgebaut. Von rund 200 Milliarden Euro auf jetzt 120. Im gleichen Zugang kann nicht der beschädigte Forderungszustand abgebaut werden, weil wir hier ganz andere Abbaugeschwindigkeiten haben, was Verbräuche angeht und Abrechnungen auch mit den Garantiestrukturen. Das heißt, wir laufen hier natürlich das Risiko, aber das macht nichts, dafür diskutieren wir es ja auch, ein eher überzeichnetes Bild zu zeigen. Aber Fakt ist, dass wir über diese 15,7 Milliarden Euro Non-Performing Loans verfügen. Die haben sich aufgebaut, werden wesentlich gespeist auch durch Schiffe natürlich. Und die Abdeckung dieser Non-Performing Loans, die sehen wir als auskömmlich an. Wir haben rund 5,5 Milliarden Euro Einzelwertberichtigungen. Wir haben dann noch 600 Millionen Euro Portfoliowertberichtigungen daneben, die wir hier nicht zeigen. Also EWBs, und wir haben Sicherheiten, die wir auch ansetzen dürfen, sodass wir eine Risikoabdeckung von nahezu 100% haben, so wie das auch sein muss. Natürlich ist der Hauptfokus hier auf Schifffahrt, und Sie wissen, dass hier einige Themen anstehen, gerade über das Balance Sheet Assessment. Wir sind da gut vorbereitet, bereiten uns auch derzeit darauf vor. Können nicht unbedingt sagen, dass wir uns auf die Gespräche freuen, aber wir werden sie konstruktiv begleiten und glauben, dass wir sehr gute Argumente haben, unsere Wertansätze auch darstellen zu können. Ja, vielleicht der letzte Satz noch auf der Seite 20 von meiner Seite, das ist das Credit Investment Portfolio. Ich sage das deswegen, weil es in diesem Jahr doch schon ein bisschen beigetragen hat zur Entwicklung im Handelsergebnis und im Finanzanlagenergebnis. Es hat sich respektive der Vergangenheit gewaltig reduziert von über 30 Milliarden auf nur noch 7 Milliarden Euro. Es ist ein Portfolio wesentlich im Investment Grade und erfreut sich guter Gesundheit zu diesem Zeitpunkt. Dann würde ich meinen kurzen Vortrag sozusagen hier beenden und stehe Ihnen sehr gerne für Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie die Raute-Taste. Frau Dr. Schmidt, bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, hallo, können Sie mich hören?
Ja, wunderbar.
Prima, hallo, Britta Schmidt hier von Autonomous. Ich habe eigentlich jede Menge Fragen, aber ich konzentriere mich mal auf 3. Die erste Frage wäre bezüglich des Puffers in der Kernkapitalquote oder in den Kapitalquoten allgemein. Vielleicht können Sie da nochmal erläutern, was das genau ist. Wurde der Besserungsschein nicht eigentlich ausgebucht? Also ist das der Puffer, der verloren gegangen ist durch den Besserungsschein? Oder wie habe ich das zu verstehen? Da stehe ich im Moment ein bisschen auf dem Schlauch. Die zweite Frage wäre, die Kapitalquote unter Basel III sieht ja ziemlich gut aus in der Planung mit 10%. Haben Sie sich auch mal die Leverage-Quote angeguckt, wo die HSH Nordbank dabei rauskommen würde? Denn aufgrund der Garantiewirkungen in den Risikoaktiva sieht die Leverage-Quote ja doch deutlich anders aus. Und die dritte Frage wäre nur, gibt es irgendwas Neues zum Thema Zeitraum, Zeitplanung des Verfahrens der Europäischen Kommission? Gibt es da schon erste Gespräche oder ist das immer noch zu verfrüht?
Hallo Britta. Fange ich hinten an. Die EU-Kommission, da gibt es jetzt erstmal nichts Neues, außer dass das Verfahren jetzt beginnt. Ja? Also wir werden jetzt erste Gespräche führen im Herbst und das wird sich dann im nächsten Jahr alles konkretisieren. Also wir haben jetzt hier die letzten Monate ist jetzt da relativ wenig passiert. Ja? Aber das heißt nicht, dass nichts passiert, sondern wir gehen jetzt in die Gespräche rein über den Jahreswechsel und dann intensiv Anfang des nächsten Jahres. Die Leverage-Quote, da gibt es ja viele Definitionen derzeit, die da sozusagen umherfliegen. Wenn man sich jetzt mal die letzten Konsultationspapiere anschaut des Basler Ausschusses, die ja noch Konsultationspapier sind und noch bei weitem nicht sozusagen fixiert sind, die zeigen Folgendes, dass wir auf neuester Ebene, wenn man sich die Übergangsbestimmungen anschaut, die dort kristallisiert sind, einen Wert haben, der deutlich über 3% ist. Ich will es jetzt noch mal so dahinstellen, weil wir das noch nicht ganz präzise wissen, wie die Rechnung dann tatsächlich aussieht. Aber wir werden jetzt zumindest, wenn es dann scharf geschaltet werden würde, in dem Moment, wo es scharf geschaltet werden würde, auf unserer Basis deutlich über 3% sein. Ja? Allerdings, wie gesagt, ist das immer noch, du weißt das, abhängig von der Definition der Bemessungsgrundlagen, welche Komponenten des Kernkapitals genommen werden oder welche Komponenten des bilanziellen Volumens genommen werden. Das möchte ich mich auch nicht ganz festlegen, aber wir gehen davon aus, dass wir diese Hürde ganz gut nehmen können. Basel III Quoten, was war deine Frage?
Die Frage war nochmal zu der Erläuterung des Puffers auf Folie 9 zum Beispiel, dieses 4,1% im Kapital.
Ja, das ist einfach die Situation, dass wir natürlich nach der Logik nur immer etwas ausweisen können, vertraglich gesehen, bis eigentlich maximal 10%. Und dann müssen wir einen Zusatzpuffer, eine Zusatzprämie sozusagen bedienen, ja, einen Besserungsschein bedienen. Und da wir jetzt in der aktuellen Situation alles voll bedienen können, müssen wir sogar 12% ausweisen und dürfen nicht nur 10% ausweisen. Das heißt, wir liegen hier schon erheblich besser, als wir es geplant hatten. Aber man muss eins sehen, das sind ja nur bewertungsrelevante Themen, die drücken schon aus, wie die echte Kapitalquote am Ende ist. Das heißt, wenn wir Abschwächungen haben würden, wie beispielsweise über die Umstellungseffekte, fressen die natürlich erst einmal den Puffer auf und gehen nicht an den Kern der ausgewiesenen Quote ran. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich kann das gerne im Nachgang noch mal detaillierter machen.
Ja, da muss ich, glaube ich, nochmal nachfragen. Ja. Danke.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte Stern 1. Die nächste Frage wieder von Frau Schmidt.
Ja, hallo, ich bin's wieder. Ich denke, wenn niemand anders, vielleicht, ich weiß nicht, ob viele anderen auf dem Call sind, dachte ich, stelle vielleicht nochmal zwei andere Fragen, wenn ich darf. Das eine war zum Thema Schiffsportfolio-Deals. Es gab ja diesen einen Deal, der gemacht wurde, wo ein Schiffsportfolio abgebaut wurde und es gab so ein bisschen den Hinweis darauf, dass man noch an weiteren Deals arbeitet in dem Feld. Da wollte ich mal fragen, ob es da ein Update gibt zu dem Thema. Und die andere Frage wäre nur gewesen, die Risikovorsorge, selbst wenn ich sie mir brutto angucke, vor der Garantie, im zweiten Quartal doch deutlich geringer als im ersten Quartal. Lag es daran, dass sich die NPLs im zweiten Quartal nicht groß verändert haben, sodass man auch keine generelle Risikovorsorge gebildet hat und auch wenig spezifisch?
Zu der letzten Frage dort, das ist dann im Einzelfall im Prinzip einzeln zu würdigen, aber schon in der Tat, das Non-Performing Loans Segment hat sich nicht stark nach oben bewegt im zweiten Quartal, leicht schon, aber nicht stark. Und man kann das gar nicht so zielgenau sagen. Ich meine, immerhin haben wir 800 Millionen Euro, davon wird wahrscheinlich drei Viertel, ich habe es jetzt nicht genau parat, aber auf der Nettoebene sind es über drei Viertel aus den Schiffen. So wird es dann auch auf der Bruttoebene wahrscheinlich so sein. Vielleicht sogar noch mehr, weil wir natürlich weniger Auflösungen haben bei Schiffen als im Firmenkundensegment. Aber als Hinweis rund drei Viertel. Nein, wir haben hier nach wie vor ein hohes Anspannungsniveau und haben deswegen ja auch diese für uns ja nachteiligen, aber reellen Planansätze ja gewählt und liegen da auch voll auf Plankurs übrigens, was die Vorsorge angeht. Das ist ja am Ende der Grund, warum wir auch so sicher sind, dass wir am Jahresende einen Verlust ausweisen werden. Diese Prognose ändert sich ja nicht. Wir sind zwar jetzt sehr gut unterwegs und besser unterwegs, als wir es geplant haben operativ, aber wir haben im zweiten Jahreshälfte sicherlich noch einiges zu schultern, was Vorsorge angeht, ist im Rahmen unserer Planansätze enthalten. Und wir haben weitere Kosten über die Garantie, die einfach anfallen. Auf der anderen Seite profitieren wir dann mit einer sehr starken Basel III-Kapitalquote dagegen. Insofern ist es hier überhaupt nicht Zeit, irgendein Signal der Entspannung zu legen oder zu setzen, insbesondere bei den Schiffen. Das wird noch in diesem Jahr scharf bleiben.
Gibt es denn, das hörte sich so ein bisschen an in dem Ausblick, den ich gelesen habe, dass auch die BaFin sich weiterhin noch die Portfolien zumindest in der Restructuring Unions im Schiffbereich noch anguckt. Gibt es da vielleicht auch die Überlegung, dass man noch ein bisschen abwartet bis zum Ende des Jahres, um zu gucken, was da vielleicht der Regulator sagt, falls da doch noch was anfallen sollte hier oder da? auch jetzt in, natürlich in Vorbereitung für die, die Asset Quality Review.
Klar. Ich meine, das alles ist schon ganz richtig beschrieben. Ja. Ich meine, wir selber haben klare Vorstellungen aus der Risikoeinheit heraus, wie diese Portfolien richtig zu bewerten sind. Ja. Wenn es jetzt aber so derzeit ist, dass auf europäischer Ebene und damit auch auf nationaler Ebene sämtliche Bewertungsmaßstäbe noch einmal verglichen und adjustiert werden eventuell, dann können wir das nicht ausschließen, dass das so ist. Und die Aufsicht hat, das sagt sie ja auch, bei all denen, die sich mit Schiffsfinanzierung beschäftigen, gewisse Prüfungsschwerpunkte gelegt, im letzten Jahresabschluss und auch laufend durch weitere Gesprächsrunden, die da stattfinden, sodass die Tendenz die ist, dass man jetzt wirklich ein Level Playing Field aufbauen möchte unter den großen Schiffsfinanzierern und dass man dann zu einem gemeinsamen Verständnis kommt. Wir haben noch keine neue Erkenntnis, im Gegenteil, wir wissen nicht, wie die Aufsicht konkret darüber denkt, aber gehen davon aus, dass wir das bald wissen werden und wir werden mit solchen Erkenntnissen dann genauso professionell umgehen, wie wir sonst mit so Sachen umgehen.
Okay.
Herr Ulf Roloff von der NordLB, Ihre Leitung ist offen.
Ja, Herr Ermisch, Herr Fehmer, vielen Dank für die Informationen und die Einblicke. Zwei Fragen hätte ich da auch noch, die ich gerne stellen würde. Einmal geht es auch um den Bereich Schiffe und Risikovorsorge. Letztes Jahr waren die Schiffe noch im Segment Unternehmens- und Privatkunden. Kann man irgendwo vielleicht vergleichen, wie die Entwicklung gewesen ist, wie viel Risikovorsorge letztes Jahr auf die Schiffe entfallen sind, vor allem im zweiten Jahr, dass man den Vergleich nicht nur vom ersten Halbjahr hat, sondern auch im zweiten Halbjahr. Und die zweite Frage, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, Herr Fehmers, dass Sie etwas erfreulicher sich entwickelt haben, als Sie ursprünglich geplant haben. Und das sieht ja auch alles ganz toll aus. Der Ausblick, den Sie im Geschäftsbericht 2012 hatten, Fahrplan zur Dividendenfähigkeit ist das Stichwort, wird es daran Änderungen geben?
Herr Roloff, die erste Antwort zu den Schiffen. Wir haben das Segment sicherlich noch mal ein bisschen umgestellt, wenn das so war. Das weiß ich nicht, bin jetzt erst seit kurzem dabei. Kann sein, dass wir eine andere Segmentstruktur hatten im letzten Jahr. Wir haben es jetzt aber ganz klar herauskristallisiert in der Segmentberichterstattung. Wo war das nochmal? Das war hier Seite 17. Da sehen Sie das eigentlich sehr schön, dass wir in den Schiffen, was die Risikovorsorge angeht, H1, also erstes Halbjahr dieses und im letzten Jahr verglichen, mehr oder weniger auf ähnlich hohem, sehr hohem Niveau liegen. Das ist in etwa der Rhythmus auch fürs zweite Halbjahr gewesen. Das wird noch ein bisschen mehr draufkommen. Das zweite Halbjahr ist meistens erfahrungsgemäß etwas höher in der Risikovorsorge zu bewerten, als es im ersten Halbjahr der Fall war. Das heißt, die hohe Vorsorgelast ist in dem Haus Jahr 2012, und ich will das betonen, als erste Bank, die sich mit Schiffen beschäftigt, aggressiver eingeschätzt worden, also konservativer eingeschätzt worden. Andere Häuser sind danach gezogen. Und wir haben diesen sehr konservativen Ansatz auch für das Jahr 2013 voll beibehalten bei den Schiffen, um mit dem bestehenden Problem der Überkapazität hier proaktiv umzugehen, sodass eigentlich der Hinweis in der Segmentberichterstattung da schon einen ganz guten Hinweis gibt. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, wie hoch jetzt die Netto-Risikovorsorge, ich habe es jetzt einfach nicht bei mir, in der neuen Definition im zweiten Halbjahr bei den Schiffen war. Das müsste ich nachschauen. Aber das können wir Ihnen vielleicht noch geben.
Danke.
Herr Till Heimlich von TLT Partners, Ihre Leitung ist offen.
Ja, vielen Dank. Das meiste ist schon beantwortet. Nur eine kurze Frage. Ich glaube, in der Vergangenheit hatten Sie erwähnt, dass Sie 2014 ein positives Ergebnis auf IFRS-Basis erwarten, teils durch Sondereffekte auch. Ist das immer noch der Fall? Und dann ein bisschen allgemeiner der Ausblick für 2014. Sie sagen ja heute auch wieder, 2015 sollte es eigentlich erst wieder zu einer richtigen Erholung kommen. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit eigentlich ein paar ganz positive Entwicklungen gesehen, im Containermarkt zum Beispiel. Ist das für 2014 aber trotzdem schon reflektiert und Sie erwarten eigentlich trotzdem erst 2015 die richtige Erholung und dementsprechend 2014 dann auch wahrscheinlich ein negatives Ergebnis auf HGB-Basis?
Also wir haben an unserem grundsätzlichen Ausblick überhaupt nichts zu verändern. Wir haben immer gesagt, das Jahr 2013 wird schwach bleiben bei den Schiffen. Wir haben immer gesagt, auch übrigens was die Charterraten angeht, und ich stimme Ihnen zu, es gibt dort den einen oder anderen Lichtblick. Wir sagen aber auch, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja, insofern muss man da aufpassen. Die Charterrate ist Gott sei Dank am Steigen. Sie sind im Year over Year in etwa um 10% gestiegen. Aber wir können noch nicht final einschätzen, ob das tatsächlich ein stabiler Trend ist oder ob es nur ein Strohfeuer war. Insofern bleiben wir da konservativ. Wir haben immer gesagt, dass 13 ein schwaches Jahr sein wird. Wir haben immer gesagt, dass 14 eine Stabilisierung zu erwarten ist und dass wir eine erste positive Entwicklung 2015 erwarten, und dabei bleibt es auch. Wir haben keine Erkenntnis, dass es irgendwie anders läuft. Wenn es schneller gehen sollte, dann freuen wir uns. Aber ganz ehrlich gesagt, uns fehlt da noch der Mut, daran zu glauben, dass das so ist, weil die Überkapazitäten tatsächlich sehr hoch sind und wir auch gewisse Welthandel vielleicht erwarten können, dass China vielleicht sich etwas schwächer entwickelt in der Zukunft, als es in den letzten Jahren der Fall war. Dann wird vielleicht Amerika besser sein, wir werden sehen. Ja? Aber wir wollen bei einer konservativen Sichtweise bleiben. Zum Ergebnis 2014, das ist noch weit hin. Wir haben gesagt, dass wir auch auf Bewertungseffekten erwarten, trotz enorm höherer Garantiekosten, die wir im nächsten Jahr ja zu stemmen haben, die Garantiekosten für die Abschirmung, dass wir erwarten, ein positives Ergebnis erwirtschaften zu können. Das bleibt auch so, da haben wir keine neuen Erkenntnisse, die das angeht. Dass wir derzeit in der Kapitalquote deutlich besser sind, als wir es geplant hatten, das ist schön, wird wahrscheinlich die außerordentlichen Effekte, die Sie skizziert haben, etwas reduzieren. Ja, aber wir werden sehen, wir sind noch weit vor im Jahr 2014. Wir haben nie eine Prognose gegeben für das HGB-Ergebnis, möchte ich heute auch nicht tun, sondern wir haben immer gesagt, dass die Coupons ja ausgefallen sind und auch als diese bewertet sind, bis auf die nächsten Jahre. Wir haben hier keine neue Erkenntnis, dass das zum jetzigen Zeitpunkt in irgendeiner Form zu revidieren ist, sondern wir bleiben hier bei unseren vorsichtigen Aussagen für die Zukunft. Ja?
Alles klar, danke.
Die nächste Frage kommt von Mirko Fabisch von der Sparkasse Potsdam. Die Leitung ist offen.
Ja, schönen guten Tag. Ich hätte noch mal eine Frage, die auch die Frau Schmidt vorhin schon angesprochen hat. Vielleicht könnten Sie den Puffer doch noch mal für die Allgemeinheit erklären, dieser Puffer in der Kapitalquote auf Seite 9, der mit dem Besserungsschein zusammenhängt.
Ja, vielleicht versuche ich es mal. Die Regelung mit der EU besagt, dass wir, sobald wir die Garantie in Anspruch nehmen, für den in Anspruch genommenen Teil eine zusätzliche Prämie entrichten müssen. Die berechnet sich folgendermaßen: 3,85% auf den unter der Garantie in Anspruch genommenen Teil, berechnet für die Zeit von Beginn der Garantie bis zum Abrechnungszeitraum. So, diese Wahrscheinlichkeit, dass wir die Garantie in Anspruch nehmen, ist über 50% gestiegen. Deswegen müssen wir jetzt schon dafür Vorsorge tragen. Das heißt, der virtuell in der Garantie in Anspruch genommene Teil, sprich die Risikovorsorge, die über den Selbstbehalt von 3,2 Milliarden hinausgeht, der wird als Bemessungsgrundlage genommen zur Berechnung dieser Zusatzprämie. Und das ist ein sehr hoher Betrag, der sich alleine durch Fortschreiten der Zeit und durch Ansteigen der Risikovorsorge ergibt. So, und jetzt hat die EU gesagt, wenn die Aufwendungen für diese Risikovorsorge, für diese Zusatzprämie, die auf einem separaten Konto anzusparen ist, im Ende dazu führt, dass unsere Kapitalquote unter 10% fällt, dann können wir, anstatt dieses separate Konto zu alimentieren, einen Besserungsschein ausstellen. Das heißt, die Garantiegeber bekommen von uns einen Schuldschein, den wir dann wieder einkassieren werden und das Konto mit entsprechenden Beträgen füttern werden, sobald unsere Kapitalquote über 10% steigt. So, im letzten Jahr ist unsere Kapitalquote unter 10% gefallen, deswegen konnten wir diesen Besserungsschein nutzen und dadurch die Kapitalquote immer so bei ca. 9,9-10% halten. Durch die Erhöhung der Garantie ist unsere Kapitalquote so stark nach oben gestiegen, dass sie über 10% stieg. Wir also zu den Garanten gingen, den Besserungsschein wieder einsammelten und das Konto entsprechend mit der Zusatzprämie, die bisher aufgelaufen war, alimentierten. Das ist ein Betrag von summa summarum 1 Milliarde.
1,6 Milliarden
höre ich gerade. So, wenn wir jetzt in der Zukunft, sprich in 2013, 2014, 2015, 2016, durch entsprechende Aufwendungen und Belastungen in der Kapitalquote wieder unter die 10% rutschen, dann lebt der Besserungsschein wieder auf. Das heißt, wir können, anstatt den Besserungsschein zu alimentieren, anstatt das Konto zu alimentieren, den Besserungsschein wieder hochfahren. Und der zurzeit aus der Garantieerhöhung uns entstandene Puffer beträgt 4% und der wird im Laufe der nächsten Perioden peu à peu abschmelzen und dadurch halten wir die Kapitalquote, die wir nach außen reporten, immer über oder bei 10%. Tut mir leid, dass es so kompliziert ist, aber ich hoffe, dass das ein bisschen erklärt hat, wie diese komplizierte Mechanik läuft.
Okay, vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von Matthias Riegmann von der Sparkasse Lüneburg. Ihre Leitung ist offen.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage zum Neugeschäft. Wir haben hier dargestellt, dass Sie Volumengewinne haben, logischerweise, also Neugeschäft gemacht haben. Die Frage ist, das ist ja eine, also Bruttovolumen Neugeschäft. Wie viel Rückführungen haben Sie in diesem Ihrem Kerngeschäft jetzt?
Wir haben natürlich Tilgungen, ja, und wir haben derzeit die Situation, dass wir einige Tilgungen haben, frühzeitige Tilgungen haben von Kreditbeständen. Das sehen Sie auch, dass das Bilanzvolumen etwas rückläufig ist in der Kernbank. Das ist dieses Netto-Neugeschäft, was wir machen. Das heißt, das, was tatsächlich unterschrieben ist, heißt übrigens nicht, dass es voll ausgezahlt ist, dass, wenn das der Hintergrund der Frage ist. Ein Neugeschäft, ein Kreditvertrag oder ein Geschäftsvertrag wird als Rahmen sozusagen abgeschlossen, das gilt als Neugeschäft und die ausgezahlten Beträge kommen dann peu à peu rein. Das heißt, nicht 100% dessen, was Sie hier sehen, als Neugeschäftsvolumen, ist auch in der Auszahlung. Das ist etwas, was sich dann erst im Nachgang über die Jahre am Ende ergeben wird.
Nein, die Frage richtete sich eher dahin, also Sie haben ja das Neugeschäft, das ist klar, wie viele Rückflüsse gibt es dann im Bestandsgeschäft auf die Kernbank bezogen? Weil das kann ich so aus den Zahlen oder konnte ich jedenfalls in der Kürze der Zeit nicht erkennen.
Ich habe es jetzt auch nicht hier. Wir haben wahrscheinlich 1,5 bis 2 Milliarden Euro Rückflüsse gehabt und dagegen geht das Neugeschäft in etwa.
Also, okay. Ja, also haben Sie netto auf jeden Fall eine Ausweitung in dem Kerngeschäft.
Ja.
Gut. Und dann hatten Sie noch gesagt, dass Sie Ihre Margen verbessert haben. Können Sie mir ungefähr sagen, in welchem Volumen? Also eine Verbesserung wäre 0,01, es wären aber auf 0,5% im Schnitt. Also
kann ich ihn nennen, muss ich nur schauen, damit ich da nichts Falsches sage. Die Margen sind, das kann ich Ihnen sagen, ich kann Ihnen zwei Margen nennen. Die Neugeschäftsmarge, Netto-Neugeschäftsmarge ist 159 Basispunkte. Das ist im Vorjahr 120 in etwa gewesen, ich runde, ja, also fast 40 Basispunkte mehr. Und die Netto-Kreditmarge ist ebenfalls gestiegen, da möchte ich die Zahl jetzt hier nicht nennen, aber auch deutlich gegenüber vorher.
Okay, ja? Gut, vielen Dank.
Danke.
Herr Florian Dausen von der Commerzbank, Ihre Leitung ist offen.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Ich habe eine Frage zu den aufsichtsrechtlichen Wertberichtigungsfehlbeträgen. Da habe ich jetzt noch keine Informationen finden können in der Zwischenberichterstattung. Können Sie mir dazu was sagen in Bezug, inwiefern die sich verändern wird? Das wäre sehr hilfreich.
Was meinen Sie mit aufsichtsrechtlichen Fehlbeträgen?
Im Rahmen der also Expected Shortfall im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitaldefinition.
Ich weiß nicht.
Weil das ist eben im Vergleich zu Ihren Peers eine Größe, die gar nicht so groß ist. Und ich meine Vermutung ist, dass das daran liegt, dass Sie schon sehr konservativ in Bezug auf NPL bilanzieren. Nichtsdestotrotz wäre es klasse, da vielleicht noch ein paar weiterführende Informationen zu bekommen.
Das müssen wir uns anschauen. Ja, da habe ich jetzt hier keine Ad-hoc-Antwort sozusagen zur Hand. Dass wir versuchen, konservativ zu sein, das ist wohl so. Geben Sie da vielleicht dem Herrn Femers die Gelegenheit, im Nachgang das nochmal zu klären.
Ja, Femers in Ordnung, danke.
Ja, danke.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte Stern 1.
Ich rufe das hier gar nicht.
Das hier okay.
Im Moment gibt es keine weiteren Fragen. Herr Femers?
Ja, ich denke, wenn es das ist, dann bedanken wir uns recht herzlich für die rege Teilnahme und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank an Herrn Femers und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Auf Wiederhören.